Offenbarung, 1. Kapitel, Vers 8, ein fettgedruckter Text. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Josef, ich darf dich jetzt bitten für die Predigt. Gottes Segen möchte ich dir wünschen.
Also es freut mich sehr, heute wieder bei euch hier in Mundelfing sein zu dürfen. Die Reihen sind gut gefüllt, das freut mich noch mehr. Ich möchte heute wieder über unseren wunderbaren, über unseren allmächtigen Gott nachdenken. Wir haben wirklich einen wunderbaren Gott. Wenn man da so drüber nachdenkt, er ist unvorstellbar liebevoll. Er hat uns sogar in seinem Bilde geschaffen. Dessen muss man sich mal bewusst werden. Er ist barmherzig. Ich glaube, keiner von uns ist dabei, der von sich selber sagen könnte, er sei gerecht, aber Gott vergibt uns. Und in Jesus Christus hat er uns gezeigt, dass er dafür bereit ist, jeden Preis zu bezahlen. Er ist allgegenwärtig. Er ist hier bei mir, wenn ich zu euch spreche, und ist an eurer Seite. Er ist hier bei uns im Mundelfing und gleichzeitig, okay, mit unseren Geschwistern in Australien, die sind wahrscheinlich schon wieder im Bett, aber er ist auch bei denen. Ja? Und darüber hinaus ist er nicht nur hier bei uns auf der Erde, sondern er ist auch gegenwärtig an seinem wunderbaren Thron, von dem wir keine Vorstellung haben, aber vor dem Tausende und Abertausende vor Engeln vor ihm stehen. Er ist allwissend. Die Bibel sagt, es fällt noch nicht einmal ein Spatz auf den Boden, ohne dass unser Gott es wüsste. Ja, sogar unsere Haare sind gezählt, auch diejenigen, die mir schon ausgefallen sind. Er kennt darüber hinaus sogar unsere Zukunft. Ein ganz wichtiger Aspekt. Ein Aspekt, der ihn so gänzlich von uns Menschen unterscheidet, weil wir das nicht kennen. Ja, und darüber hinaus ist er, so wie es der Hans gerade betont vorgelesen hat, darüber hinaus ist er auch allmächtig. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich schon von Wundern erzählt, die wir ganz persönlich als Familie, ich in meinem Leben, mit Gott erleben durften. Aber heute möchte ich über etwas ganz Besonderes sprechen, nämlich, schauen wir, ob das technisch geht, über das größte Wunder von allen. Also nicht irgendein Wunder, sondern das größte Wunder von allen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was sollte bei so einem allmächtigen Gott, was sollte da das größte Wunder sein? Kann man das überhaupt benennen? Ich habe mir gedacht, vielleicht schauen wir uns erstmal an, welche Wunder uns denn in der Bibel berichtet werden, die Gott getan hat. Ich habe mir mal einige Beispiele herausgesucht. Da ist zum Ersten die Hochzeit von Kana. Das erste Wunder, so heißt es, dass Jesus nach seiner Taufe, also nachdem er seinen messianischen Dienst angetreten hatte, getan hat. Dann heißt es, das muss ich gestehen, ist mir jetzt zu klein, das kann ich so nicht lesen, in Johannes 2, Verse 5 bis 11 wird berichtet, wie Jesus auf die Hochzeit eingeladen ist und wie die Maria zu ihm sagt, dass dem Bräutigam dass die Getränke ausgehen, was ganz schlecht war zu der damaligen Zeit. Und wo Jesus dann eben zu den Dienern sagt, sie sollen die Wasserkrüge füllen, die füllen die Krüge, sie bringen das geschöpfte Wasser dem Speisemeister und der ist ganz überrascht, ja, woher dieser gute Wein, dass er zum Bräutigam sogar sagt, normalerweise gibt man doch erst den schlechten Wein oder den weniger guten, zuerst den guten Wein und erst später dann, wenn man es dann eh schon nicht mehr so gut, so genau merkt, den wirklich guten Wein, ich denke auch den unvergorenen Wein. Und so heißt es dann, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Das war also das erste Wunder, das Jesus getan hat. Nun gibt es heute viele Menschen, die das nicht glauben können, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Aber ich frage euch, sollte der, der den Weinstock gemacht hat, sollte der, der tagtäglich tausend, ja millionenfach in den Weinreben Wasser in Wein verwandelt und der von sich selber sagt, ich bin der Weinstock, sollte es für den unmöglich sein, Wasser in Wein zu verwandeln? Ich glaube es nicht. Und der Bericht zeigt uns, dass er dazu imstande war. Ein weiteres Beispiel ist das, wo Jesus den Sturm stillt. Lukas 8, 22 bis 25 zum Beispiel wird es berichtet, wo Jesus, nachdem er zu den Menschen gesprochen hatte, mit seinen Jüngern in ein Boot steigt und über den See Genezareth fährt, das Galiläische Meer, das war dafür bekannt, dass es ganz leicht passieren kann, dass ganz unerwartet Stürme losbrechen, die den Menschen dann, die auf dem See unterwegs waren, oft große Schwierigkeiten gemacht hat oder sie in große Gefahr gebracht hat. So war es auch hier. Jesus war erschöpft, den ganzen Tag hat er zu den Menschen gesprochen, er war eingeschlafen. Und die Jünger wecken ihn auf in Lebensangst, ja, dass sie untergehen. Und Jesus stillt den Sturm. Auch da ist es so, dass viele Menschen das so nicht glauben können. Aber ich denke mir, sollte es für den, der dem Wasser seine Schranken gewiesen hat bei der Schöpfung, für den, der das Firmament ausgespannt hat, für den, der bis heute Sonne und Regen gebietet, sollte es für den ein Problem sein, den Sturm zu stillen? Ich denke nicht. Und der Bericht zeigt uns, dass er es sehr wohl konnte. So ist Gott also auch Herr über die Natur. Darüber hinaus berichtet uns die Bibel auch viel über Krankenheilungen. Ich habe nur ein Beispiel, eine Textstelle exemplarisch herausgegriffen. Wir haben sie heute Morgen schon gelesen als Merktext für die Lektion. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, heißt es dort, lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Gott, Jesus ist also Herr auch über die Krankheiten, ja, er ist Herr auch über das Leben. Ganz wichtige Wunder, von denen wir auch lesen in der Bibel, sind die Wunder, wo Tote auferweckt wurden. Und ich denke, dass sicherlich das Wichtigste oder Bedeutendste dieser Wunder, wo Tote auferweckt wurden, wieder zum Leben, sicherlich die Auferweckung des Lazarus ist. Da fällt mir ein, habe ich schon so manche Predigt drüber gehört, wir haben auch heute Morgen schon mal in der Lektion kurz dieses Thema angesprochen, die Auferweckung des Lazarus, wo dann, es war ja so, Jesus war nicht in Bethanien, aber ihm wurde die Nachricht gebracht, Lazarus, dein Freund, der ist krank, ohne dass wir es im Text sehen, impliziert es, bitte komm, hilf ihm, ja. Und dann lesen wir ganz verwundert, dass Jesus noch 2 Tage wartet, bis er kommt. Und dann hört man oft die Aussage, ja, Jesus hat gewartet, bis Lazarus gestorben ist. Aber das ist aber nicht so, weil wenn wir nachrechnen, als Jesus dann nach Bethanien kam, da heißt es, dass Lazarus schon seit 4 Tagen krank war. 4 Tagen tot war. Das heißt, wenn Jesus gleich losmarschiert wäre, als ihm die Nachricht überbracht wurde, dass Lazarus krank ist, dann wäre er 2 Tage früher gekommen. Das heißt, Lazarus wäre 2 Tage tot gewesen. Also tot wäre der Lazarus so und so gewesen, auch wenn Jesus gleich losgegangen wäre. So gesehen, Jesus hat nicht gewartet, bis Lazarus gestorben ist. Aber ich denke, er hat auf was anderes gewartet. Denke ich, hat er darauf gewartet, dass sicher ist, dass Lazarus tot ist. Es war nämlich so, zur Zeit Jesus, die haben ja keine Kühlschränke gehabt, noch nicht mal fürs Essen und schon gleich gar nicht, um Leichname aufzubewahren. Das heißt, wenn jemand gestorben ist zu der Zeit, dann musste der Leichnam möglichst schnell beseitigt werden. Der musste wegkommen, weil das ein hygienisches Problem gewesen wäre. Ich meine, die Menschen wurden damals, so wie ich es verstehe, und auch beim Lazarus ist es ja so, nicht begraben, sondern eben in Höhlen untergebracht. Und das Verständnis war, es könnte ja sein, dass man sich täuscht, dass jemand tatsächlich nicht tot ist, wie man meint, sondern dass der, wie man heute sagen würde, scheintot ist und dass er einfach dann nach 1-2 Tagen auch wieder lebendig wird. Und so haben die Leute gewusst, bis zu 3 Tagen könnte es sein, dass man sich täuscht. Es könnte sein, man meinte zwar, der sei tot, aber er ist nicht tot und dann hätte er sich in dieser Höhle sicherlich irgendwie bemerkbar machen können, wieder rauskommen können. Aber 4 Tage, bei 4 Tagen keine Diskussion, ganz sicher. Das heißt, Jesus hat gewartet, bis ganz sicher war, dass der Lazarus auch wirklich tot ist. Und die Martha sagt ja zu ihm, als Jesus sagt, sie sollen den Stein wegrollen, sagt sie ja, du, der stinkt schon. Ja? Ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, so ein Stein ist ja nicht hermetisch dicht, dass man das tatsächlich draußen gemerkt hat. Ja. Also, das gab keine Diskussion. Und dann lesen wir eben den Bericht in Johannes 11, 43 und 44. Jesus hatte erst mit den Schwestern gesprochen, er hatte gebetet und dann sagt er, und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Also hier wird ganz deutlich, nachdem Jesus gewartet hatte, dass es keine Diskussion gibt, dass der Lazarus auch wirklich tot ist, dass Gott Herr auch über den Tod ist. Das sicherlich nach meinem Verständnis größte Wunder aber, das wir in der Bibel finden, ist die Schöpfung. Und gleich auf der ersten Seite, im ersten Vers, lesen wir schon, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann lesen wir auf den nächsten Seiten, in den nächsten Versen, den Bericht, wie Gott in 6 Tagen, 6 mal 24 Stunden, eine wunderbare Welt geschaffen hat. Eine Welt, bevölkert mit Tieren, mit Menschen, von der Gott nach seinem Maßstab dann sagen kann, dass alles sehr gut war. Und darüber hinaus, so wissen wir, hält Gott das ganze Universum in seinen Händen. Also nicht nur diese Erde hat er geschaffen, sondern das ganze Universum hält er in seinen Händen. Und ich finde es immer spannend, dass die moderne Wissenschaft, die es eigentlich gar nicht darauf auslegt, ohne es zu wissen, immer wieder bestätigt, dass die Aussagen der Bibel richtig sind, immer wieder bestätigt, was für ein enormer Gott das ist, dem wir dienen, an den wir glauben. Zum Beispiel lesen wir im Buch Hiob, das ja etwa 3.500 Jahre alt ist, im Buch Hiob im Kapitel 38 und dort im Vers 31 im ersten Teil, wo Gott mit Hiob redet und damit Hiob versteht, mit wem er es zu tun hat, Gott ihm einige Fragen stellt. Und so fragt Gott zum Beispiel, knüpfst du die Bande des 7 Gestirns? Ich denke, dass das etwas ist, was die Menschen immer schon zum Nachdenken gebracht hat. Heute ist aber besonders interessant, denn mittlerweile, wir haben Teleskope, die im Weltraum unterwegs sind, ihr kennt das alles, Hubble-Teleskop und auch sonst, gute Möglichkeiten, Sternkonstellationen zu beobachten. Und man hat festgestellt, dass die Plejaden, das ist das 7 Gestirn, hier ist ein Bild davon, dass die Plejaden sich zwar im Weltraum bewegen, aber wie wenn sie mit einer unsichtbaren Schnur, na, das ist ein schlechtes Beispiel, aber mit einer unsichtbaren Kraft verbunden sind. Versteht ihr? Die sind wie verknüpft. Wie Gott es sagt, knüpfst du die Bande des 7 Gestirns? Und dann geht's weiter in diesem Vers. Oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Und das ist der nächste interessante Aspekt, dass man nämlich mittlerweile ja, wie gesagt, die Positionen der Sterne gut vermessen kann und man jetzt tatsächlich festgestellt hat, dass im Gegensatz zu den Plejaden, die ihre relative Position zueinander nicht verändern, dass sich der Gürtel des Orion tatsächlich auflöst, weil nämlich die Sterne sich in unterschiedliche Richtungen bewegen, gerade so wie wir es im Buch Hiob, das eben 3.500 Jahre alt ist, schon lesen, nämlich dass sie der Gürtel des Orions auflöst. So sehen wir also, dass Gott Herr über das gesamte Universum ist. Soweit die von mir jetzt mal exemplarisch ausgewählten Wunder, die wir in der Bibel finden. Das wohl größte Wunder aber, das wir uns vorstellen können, so, das finden wir so exemplarisch nicht als Wunder in der Bibel, aber das größte Wunder, denke ich, ist, dass Gott Mensch wird. Dass dieser allmächtige Gott, von dem ich jetzt gerade versucht habe, uns ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln, dass dieser allmächtige Gott einer von uns wird, dass er auf dieser Erde lebt, dass er uns zeigt, wie Gott möchte, dass wir als Menschen auch leben und dass er sogar für unsere Sünden, für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben ist, damit wir leben können. Der Gerechte stirbt für den Ungerechten, der Allmächtige stirbt für den, der selber gar nichts kann. Soweit also diese Wunder. Aber jetzt frage ich euch, was haben all diese Wunder gemein? Was haben alle diese Wunder gemeinsam? Nun, diese Wunder haben eines gemeinsam. In all diesen Wundern agiert Gott in seiner Allmacht. Und wir haben schon gesehen, spätestens, wenn wir raus in den Weltraum schauen, spätestens dann wird uns bewusst, dass es nichts, aber auch gar nichts gibt, was diesem Gott unmöglich ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, was all diese Wunder, die ich hier schon beschrieben habe, was all diese Wunder von dem größten Wunder von allen unterscheidet. Weil ich glaube, dass dieses allergrößte Wunder, das Gott tut, damit zu tun hat, dass dieser allmächtige Gott sich selber beschränkt. Dieser allmächtige Gott, dieser liebevolle Gott, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, der uns nach seinem Bilde geschaffen hat, der hat uns nämlich einen freien Willen geschenkt. Und er gesteht uns diesen freien Willen auch zu. Nicht bloß einfach, dass er sagt, naja, du hast ihn, aber wir dürfen ihn nicht ausüben. Nein, er hat uns einen freien Willen geschenkt und er hebt diesen unseren freien Willen freiwillig sogar über seine Allmacht. Er zwingt sich als Person und er zwingt uns auch den Glauben an ihn nicht auf. Das größte Wunder von allem, denke ich, ist deshalb die Bekehrung des Sünders. Weil das etwas ist, wo Gott eben nicht in seiner Allmacht handelt. Wo Gott eben nicht, das ist ein blödes Beispiel mit dem Fingerschnips, Gott wäre alles möglich, aber er tut das nicht. Er setzt eben seine Allmacht nicht ein, damit ich mich bekehre oder irgendjemand anderer. Sondern trotz des freien Willens, den Gott uns schenkt, trotz dieses freien Willens bewirkt er es, dass Menschen, dass sündige Menschen seine Erlösung annehmen. Und das Erstaunlichste dabei ist nach meinem Dafürhalten, dass er uns sogar darin mit teilhaben lässt, an diesem, wie ich meine, größten Wunder von allen. Nun lesen wir oft oder bekommen es vorgelesen in Missionsberichten oder in anderen, vielleicht auch in Büchern, anderen Medien, bekommen wir oft Informationen, Mitteilungen darüber, dass sich Menschen bekehren, oft unter den unglaublichsten Voraussetzungen. Ja. Da lesen wir von ganz schlimmen Menschen, die ganz schlimme Dinge tun und irgendwann begreifen, dass es diesen großen, diesen allmächtigen Gott gibt, diesen liebevollen Gott gibt, die ihr Leben um 180 Grad ändern und diesem Gott oft als die besten Nachfolger dienen und ihr ganzes Leben für ihn einsetzen. Und ich finde das immer sehr bewegend, wenn wir solche Berichte hören, aber ich habe manchmal den Eindruck, das hat ein bisschen einen fahlen Beigeschmack. Und zwar einfach deshalb, weil das halt meistens so weit weg ist. Meistens so weit weg ist von Mundelfing und meistens so weit weg ist von unserer Kultur. Und das dämpft, habe ich ein bisschen so das Gefühl, das dämpft manchmal unsere Freude etwas. Dass wir uns fragen, warum passieren diese großen Dinge nicht auch bei uns? Dass Menschen, die in die völlig falsche Richtung laufen, den Weg zu Gott finden. Aber, und das ist der entscheidende Aspekt, diese großen Wunder passieren auch bei uns. Das Problem ist nur, dass man das oft gar nicht merkt, oder zumindest nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr merkt, was Gott wirklich getan hat. Und deshalb erzähle ich euch heute nochmal eine Geschichte. Die eine von Lothar habe ich schon erzählt, aber der Lothar darf jetzt auch zuhören. Jetzt erzähle ich euch nochmal eine Geschichte. Und zwar die Geschichte von diesem Jungen. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand von euch kennt, ob ihr dieses Bild schon mal gesehen habt. In der Zeitung, glaube ich, war das noch nicht. Dieses Bild, das bin ich. Jetzt kann man natürlich fragen, warum ich? Ich meine, warum rede ich ständig über mich? Ja? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil wenn ich über jemanden anderen rede, dann ist er wieder bloß aus zweiter Hand. Dann ist er wieder bloß vom Hören sagen. So kann ich aber sagen, ich habe das erlebt. Und das andere ist, ich bin ja kein Adventistenkind. Ich bin in ganz anderer Umgebung aufgewachsen. Aufgewachsen eben im allertiefsten Niederbayern. Behüteten Verhältnissen, mehr oder weniger, ja. Aber auf alle Fälle in sehr einfachen, eher eher ärmlichen Verhältnissen bin ich aufgewachsen, in einem tief katholischen Umfeld. Also selbst Evangelische waren schon Außerirdische bei uns. Ja. Hat es auch nicht gegeben, aber hat man gewusst, solche gibt es. Siebenten-Tags-Adventisten, das hatte nie irgendjemand gehört. Also nicht einer. Auch im Nachbardorf, im übernächsten Dorf nicht. Also Siebenten-Tags-Adventisten, ein adventistisches Hochvakuum. Da gibt es nicht einen. Weit und breit leider nicht. Und die Bibel, na, die hat der Pfarrer gehabt, aber sonst hatte die nie jemand in Händen. Ich glaube, ich war schon ein freundliches Kind. Aber das müssen andere beurteilen. Ich glaube, gibt es aber nicht mehr viele, die jetzt noch leben. Aber auf alle Fälle, weil ich schon so alt bin. Aber ich glaube, ich war schon ein freundliches Kind. So bin ich herangewachsen in dieser Umgebung. Es war eine schöne Kindheit. Aber dann ist etwas passiert, was immer schlecht ist. Und zwar habe ich kurz vor meinem 13. Geburtstag meinen Vater verloren. Und das ist natürlich immer schlecht. Und es ist eine Katastrophe, wenn man in einem Umfeld aufwächst, wie ich aufgewachsen bin. Weil Alkohol und Nikotin, die waren allgegenwärtig bei uns. Ja? Und weil eben das Setting ungünstig war, hat sich eben auch meine Entwicklung entsprechend geändert. Ich weiß nicht mehr, wann das dann losging. Im Nachhinein kann man das ja immer gar nicht so sagen, dass ich immer mehr ein aufrührerisches Kind, ein aufrührerischer Jugendlicher geworden bin. Schon sehr früh ist mir aufgefallen, dass der biblische Glaube, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein völliger Unsinn ist. Ja. Der hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Also vielleicht hing es auch mit dem Verlust meines Vaters zusammen. Ich kann es nicht mehr wirklich sagen. Solche Dinge passieren ja immer schleichend. Das passiert ja nie von heute auf morgen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Mathe-Predigt mit der geraden Kurve, wo so ganz viele kleine Schritte einen plötzlich völlig vom rechten Weg abbringen. Ja. Und so ist es gekommen, dass ich schon relativ früh den Glauben und darüber hinaus auch Gott völlig abgelehnt habe. Also ich habe Gott gehasst. Oder zumindest das, was ich denke, dass Gott sein könnte. Das habe ich gehasst und alles, was damit zusammenhing. Ich war ein überzeugter Atheist. Ich habe mir gedacht, da kam doch auch noch hinzu, dass ich meine, in dem Alter ist es vielleicht auch gewöhnlich, bei mir war es sehr ausgeprägt, dass ich der Meinung war, dass ich alles weiß. Das ist ja das Problem, je weniger man weiß, umso mehr ist man davon überzeugt, dass man alles weiß. Heute weiß ich, dass ich nichts weiß und damals noch viel weniger. Auf alle Fälle, ich war der Meinung, dass ich alles weiß und so war ich davon überzeugt, Glaube, also der christliche Glaube, das ist ja wirklich was für die Dummen. Ja? Also ich, so habe ich mir gedacht, ich brauche das nicht. Insgesamt war ich also ein Draufgänger und immer was bewegen. Ich meine, für Jugendliche ist das ja normal, dieser Tatendrang. Da gibt es ja dieses uralte Lied, wo es heißt, wer wollte aber singen, wenn wir schon Grillen fingen. Und das zeigt uns, das ist wohl nichts Schlechtes, ja, dass die Jugend Power hat, dass sie was unternehmen will. Ja. Das ist wohl ganz normal und auch ganz okay. Aber bei mir war dieser Tatendrang eher getrieben von Hochmut. Und zwar zunehmend von der Überzeugung, dass es keinen Gott gibt und dass ich so einen sicherlich auch nicht brauchen würde. Und so kam es, wie es kommen musste, unter diesen Voraussetzungen. Ich habe schon sehr früh angefangen zu rauchen. Bier und Wein, mit dem habe ich es nicht gehabt, weil mit Wein habe ich mit 10 Jahren schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also da eine Woche lang gekotzt. Entschuldigung, aber war so. Kann man nicht anders sagen. Das mochte ich nicht. Deshalb wurde ich auch oft gefragt, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als Jugendlicher wurde ich schon gefragt, was ich denn trinken würde, wenn ich kein Bier trinke. Also so war die Gesellschaft um mich herum gepolt. Ja. Aber weil ich ja sowieso anders sein wollte, habe ich mich nicht auf Bier, also nicht mit Alkohol habe ich es nicht gehabt, sondern ich habe es dann eher mit den illegalen Drogen. Haben wir halt angefangen mit Freunden zusammen, erst Marihuana, dann Haschisch und dann LSD, das war so, dann so eine Plattform mal eine Zeit lang. Erst viel später ist mir aufgefallen, ich habe ja damals gedacht, wie cool wir alle sind, ja, weil wir ja Drogen nehmen. Da bildet man sich ja auch noch was ein, das ist ja das Problem. Ja. Viel später ist mir erst aufgefallen, alle anderen nehmen auch Drogen. Alkohol und Nikotin, die bringen nämlich noch viel mehr Leute um als der Rest, als die vermeintlichen Drogen. Aber wenn das alle machen, fällt es ja keinem auf, dass das so ist. Ja. Dieser Ort, in dem ich da aufgewachsen bin, der hat vielleicht 300, 350 Einwohner damals, ich weiß es nicht ganz genau, aber größenordnungsmäßig, also wirklich ein kleiner Ort, ein kleines Dorf. Und wenn ich zurückblicke, etwa zweieinhalb Jahrzehnte habe ich bewusst dort verlebt, bis ich dann weggezogen bin mit Studium und so weiter. In dieser Zeit sind sicherlich ein Dutzend Menschen an den Folgen, an den direkten oder indirekten Folgen des Alkoholkonsums gestorben. Das muss man sich mal vorstellen, in so einem winzigen Nest. 12 Menschen, das ist alle 2 Jahre einer, der an den Folgen des Drogenkonsums eigentlich stirbt. Das ist ja unbegreiflich, ja. Aber so war die Zeit. Vermutlich das größte Problem dabei war, dass ich immer den Eindruck hatte, dass ich alles unter Kontrolle habe. Ja. Wir haben Marihuana genommen und leider haben alle gesagt, wenn du das tust, wärst du sofort abhängig. Wir haben es zumindest nicht gemerkt. LSD, das Gleiche. Wir waren der Meinung, wir haben alles unter Kontrolle. Und so ist langsam auch die Überlegung gewachsen, dass man es ja eigentlich auch mal mit Heroin probieren könnte, weil das stimmt gewiss auch nicht, was die Leute davon sagen. Also das war so die Überlegung. Und so seht ihr also, ich habe ein wahrlich gefährliches Leben geführt. Nicht zuletzt oder ganz besonders auch deshalb, weil das, was ich jetzt erzählt habe, das ist ja bloß so das Beiwerk. Was meine große Leidenschaft war, das war das Motorradfahren. Geht's wieder nicht? Das Motorradfahren, das war meine große Leidenschaft. Das habe ich mit Freunden zusammen, wir haben viel Motorrad gefahren und übel gefahren. Also muss ich im Nachhinein wirklich sagen. So war ich also aus religiöser Sicht ein hoffnungsloser Fall. Für Gott hatte ich nichts als Spott und Hohn übrig, aber davon reichlich. Und mein Leben stand, wenn ich es recht betrachte, ständig auf Messerschneide. Und so, als ich also der Meinung war, dass ich ja eh alles im Griff habe und dass mir ja nichts passieren kann, weil ich bin ja so gescheit, so kam der 2. März 1980. Das war dieser Tag. Man sieht es jetzt nicht sehr gut, aber ich glaube, ein bisschen kann man es erkennen. Ein kühler, aber wohl sonniger Frühlingstag, da haben wir unsere erste Motorradtour in dem Jahr gemacht, 1980. Ich war gerade 18,5 Jahre alt. Da sind wir los. Der Tag hat wohl schön begonnen. Ich denke, es war ein schöner Tag, aber er ist in einer Katastrophe geendet. Wir waren von unserer Tour schon wieder zurück. In unserer Stammkneipe waren wir angekommen und waren da zusammengesessen. Und ein Freund von mir, der zu der Zeit keinen Führerschein hatte, na ratet mal, Alkohol am Steuer, haben sie ihm genommen, den Führerschein. Der war auch angetrunken und in seinem Rausch, in seinem Suff, hat er sich eingebildet, er braucht jetzt unbedingt einen Schnupftabak. Und dann hat es aber keinen mehr gegeben da in der Kneipe, keinen Schnupftabak. Dann hat er gesagt, wer bringt mir jetzt schnell, fahren wir schnell irgendwo hin. Und hat er jemanden gesucht und dann habe ich das gemerkt, habe ich gesagt, na okay, fahren wir schnell. Ja, sind wir beide auf meinem Motorrad drauf, dann sind wir los, in den Nachbarort. Klassische Spritztour, keinen Kilometer, weit sind wir gefahren, beide ohne Helm. Sind wir gefahren in die Kneipe, in der ersten haben sie es nicht gehabt, dann sind wir nochmal ein Dorf weitergefahren, nochmal einen Kilometer. Da haben wir dann endlich das bekommen, was er wollte. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und die letzten 200 Meter, bevor wir am Ziel angelangt sind, waren wir in der Kurve, da war es vermutlich glatt, weiß ich jetzt nicht, sind wir ins Schleudern gekommen und sind unter ein entgegenkommendes Auto gerutscht. Mich hat das Auto regelrecht überrollt. Also meine Freunde, ich weiß von dem nichts, aber meine Freunde haben mir hinterher erzählt, dass sie das Auto von mir unterheben mussten. Also das stand direkt auf mir drauf. Und so war ich sehr schwer verletzt. Also ich hatte das linke Knie 3-mal gebrochen, den rechten Oberschenkel gebrochen, Wirbel gebrochen, Becken 5-mal gebrochen und eine extrem schwere Gehirnerschütterung, sodass mein Zustand höchst kritisch war. Wir wurden dann beide in das Kreiskrankenhaus in Landshut, damals war das, gebracht. Und die haben gleich gesagt, den fassen wir nicht an. Das war denen viel zu heiß. Die haben mich ein paar Tage auf intensiv behandelt, so bis ich einigermaßen transportfähig war. Und dann haben sie mich ins Klinikum rechts der Isar nach München gebracht. Die konnten solche Fälle handeln. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, die haben das auch recht gut wieder hingekriegt. Auf alle Fälle, mich hat es arg durch den Wolf gedreht. Aber das Schlimmste war, dass mein Freund das gar nicht überlebt hat. Der ist nämlich auf dem Weg ins Krankenhaus im Krankenwagen verstorben. Der ist wohl irgendwo mit dem Kopf dagegen. Er muss nicht schwer verletzt gewesen sein, so hat mein Onkel mir im Nachhinein erzählt. Aber irgendwo hat er sich eine Kopfverletzung zugezogen, die er nicht überlebt hat. Wisst ihr, wenn wir so zurückblicken, ihr seht es jetzt schon ein bisschen, ich habe Gott immer nur abgelehnt. Ich habe ihn ernsthaft verspottet. Ja. Ich war sein erklärter Feind, kann man eigentlich sagen. Er hätte in dieser Situation nur einen Augenblick lang wegsehen müssen. Und dann hätte es auch von mir so ein Bild gegeben. Dann wäre auch für mich alles vorbei gewesen. Aber genau das hat Gott nicht getan. Obwohl ich wirklich überhaupt nichts mit ihm zu tun haben wollte, hat er mich dennoch immer beschützt. Ich habe mich im Nachhinein oft gefragt, wie viele Engel er wohl geschickt hat, die das Auto gehalten haben, als ich drunter durch bin. Und darüber hinaus, also so hat er mich an der Stelle gerettet. Ich war dann im Krankenhaus, dort hat er auch gleich noch ein ganz anderes Problem gelöst, weil ich nämlich dort im Krankenhaus bei einem Eingriff, da wurde die Beckenextension entfernt, das war für eine Vollnarkose wohl nicht ausreichend, deshalb habe ich Morphium gekriegt. Und da habe ich gemerkt, das ist etwas, Morphium ist ja sehr, sehr ähnlich wie Heroin, das ist im Prinzip der gleiche Wirkstoff, bloß ein bisschen aufbereitet durch Bayer. Die haben das entwickelt, aber mittlerweile machen es andere. Also ist im Prinzip das Gleiche und da habe ich gemerkt, das ist etwas, das habe ich nicht im Griff. Ich war eigentlich schon ein dummer Jugendlicher, ja. Aber das habe ich begriffen. Wenn du damit anfängst, dann ist vorbei. Ich habe damals die Schwestern bekniet, am nächsten Tag mir wieder was zu geben, aber die haben natürlich gewusst, wie es mir geht und die haben mir nichts gegeben und dann war das kein Thema mehr. In der freien Wildbahn, wenn dir das passiert, bist du verloren. Also das war mir bewusst. So hat Gott mir also in dieser Situation verschiedentlich oder in allen möglichen Richtungen gezeigt, dass ich so nicht weitermachen konnte. Und während ich jetzt diese Predigt vorbereitet habe, da bin ich über ein Lied gestoßen, über ein Lied der Gruppe Tag 7. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt, aber ich denke, wir alle haben wahrscheinlich Geschwister, die da dabei sind. Das sind alles, soweit ich es weiß, Geschwister von uns. Und die haben ein schönes Lied, das mir zeigt, das eigentlich ganz genau das widerspiegelt, wie es mir ergangen ist. Dass Gott, der wirklich keinen, nicht den geringsten Grund gehabt hätte, sich um mich zu kümmern. Er hätte alles Recht auf dieser Welt auf seiner Seite gehabt, wenn er gesagt hat, okay, lass gehen, der will nichts von mir. Dann muss er eben schauen, wo er bleibt. Dass Gott eben nicht so handelt, sondern dass Gott mir immer nachgegangen ist. Und da gibt es eben dieses Lied, Nur an mich, das das so wunderbar beschreibt. Und ich möchte euch dieses Lied jetzt vorstellen, weil das zeigt, dass Gott immer nur an mich gedacht hat. Auch wenn ich nichts von ihm wissen wollte, er hat immer nur an mich gedacht. Und damit ihr das auch gut versteht, ich werde das Lied, beziehungsweise der Hans wird das Lied jetzt vorspielen, ich werde euch den Liedtext dazu auch einblenden. Und ich möchte euch bitten, auf den Text auch zu achten, weil ich denke, dass das wirklich ein ganz wunderbarer Text ist und der gerade meine und nicht bloß meine Situation so wunderbar beschreibt. Hans?
An dein Gebot, nein, sie beißen lieber in den Tod, als wären sie für das Leben blind und taub. Du bräuchtest dich nur umzudrehen, einen Augenblick lang wegzusehen und das Problem würde wie sie zerfallen zu Staub. Doch genau das hast du nicht gemacht. Nein, du gingst mit ihnen durch die Nacht. Es hat dich letztlich umgebracht. Doch du hast nur an sie gedacht. Das Leben mit dir bliebe alle Not und alle Ärger erspart. Doch genau das hast du nicht gemacht. Nein, du gingst mit ihnen durch die Nacht. Es hat dich letztlich umgebracht. Doch du hast nur an sie gedacht. Mitten ins Gesicht, kennen Mitleid, Scham und Reue nicht. Selbst deine Freunde senken ihren Blick. Doch du ein Wort, zeig dich von Licht, sag nur ein Wort, nicht Qual, betrifft dich nicht.
Du lässt sie einfach los und bist
wirklich immer nur an mich gedacht. Er hat mich in all diesen Situationen, und da gäbe es noch viel mehr zu berichten, Er hat mich immer beschützt und er ist mir immer nachgegangen. So lange, bis ich endlich bereit war, nach ihm zu fragen, nach ihm zu suchen. Wie heißt das so schön? Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Und das ist genau das, was ich in meinem Leben erfahren durfte. Denn an dem Unfall, der, sagen wir, die Wende in meinem Leben war, leider ist es so, dass wir oft schlimme Situationen brauchen, damit wir zum Umdenken kommen. An diesem Unfall, da waren wir ganz alleine selber schuld, in unserer Überheblichkeit, in unserem jugendlichen Leichtsinn, unserer Dummheit, wie immer man es bezeichnen möchte. Aber Gott konnte aus dieser Katastrophe auch noch was Gutes machen. Denn nach diesem Unfall stand ich also da mit meinen 18,5 Jahren. Mit dem Bewusstsein, möglicherweise am Tod eines Freundes schuld zu sein. Es wurde nie geklärt, wie er letztendlich gefahren ist. Mein Freund hat den Unfall nicht überlebt. Ich selber habe keine Erinnerung weder an den Unfall noch an den ganzen Tag davor. Wie gesagt, ich habe auch sehr starke Gehirnerschütterung gehabt und wurde über Wochen vollgepumpt mit Medikamenten, sodass ich davon nichts weiß. Aber dennoch war ich mir bewusst, dass ich möglicherweise daran schuld war. Direkt oder indirekt sowieso. Und so habe ich angefangen, nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Etwas, was mich vorher nicht interessiert hat. Wir haben vorher immer nach dem Motto gelebt und wenn wir uns morgen erinnern, gerade egal. Aber dann war leider der andere tot und nicht ich. Dann war es nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe mich auch wirklich dann gefragt, was ist denn jetzt mit meinem Freund, der jetzt tot ist? Wo ist denn der? Aber es gab keine Antworten. Da hat niemand was dazu gewusst. Hat sich bis heute nicht geändert. Vor einiger Zeit war ich bei einer Beerdigung von meiner Tante. Da hat der Pfarrer auch gesagt, wir wissen jetzt nicht, was mit der ist. Und hinhören wollen sie nicht. Und so habe ich in meiner Not sogar angefangen zu beten. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie das geht. Ich kannte ja nur das Vaterunser und gegrüßt seist du Maria. Sonst hatte ich noch nie ein Gebet gehört. Aber die Richtung hatte sich geändert. Und Gott hat dann in den nächsten Monaten, Jahren dafür gesorgt, dass ich neue Freunde kennengelernt habe. In der Gegend war es für mich nicht mehr so gut. Der Bruder von meinem Freund, der da umgekommen ist, wenn der betrunken war, und der war oft betrunken, dann hat er mir immer vorgeworfen, ich hätte seinen Bruder umgebracht. Naja, das hört man nicht so gern. Und so habe ich mir andere Freunde gesucht, habe auch andere Freunde gefunden. Und Gott hat in dieser Situation meine Freude darin vollkommen gemacht, dass ich in diesem neuen Umfeld meine liebe Conny kennenlernen durfte, mit der ich seit vielen Jahren sehr glücklich verheiratet bin. Aber es war immer noch keiner dabei, der Gott gekannt hätte. Und auch das Drogenproblem war noch lange nicht gelöst. Aber obwohl ich kein Atheist mehr war, also das konnte ich nicht mehr sagen, so hatte ich doch eigentlich keine Vorstellung von Gott. Es war ja auch keiner da, der die mir hätte geben können, diese Vorstellung von Gott. So vergingen nochmal etwa 4 Jahre. Wir lebten zu der Zeit in einer klassischen, wenn auch etwas verspäteten Hippie-Kommune auf einem alten Bauernhof in der Nähe von Dingolfing in Niederbayern. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Unsere Tochter, die Carola, war schon geboren. Und dort haben wir Feste gefeiert. Üble Feste, giftige Feste. Und zur Eröffnungsfeier, da haben wir erst den ganzen Kuhstall umgebaut, damit man da Feste feiern kann. Und zur Eröffnungsfeier haben wir gesagt, das müssen wir viele Leute einladen, damit die Bude voll wird. Und so sind wir losgefahren, haben wahllos Menschen eingeladen, von denen wir gedacht haben, die könnten zu uns passen. Und da haben wir dann einen jungen Mann eingeladen, der uns irgendwie aufgefallen ist, und den haben wir nicht gekannt, und den haben wir eingeladen zu unserer Eröffnungsparty. Und der ist dann auch tatsächlich gekommen. Wir waren in Dingolfing, der kam aus Deckendorf oder der Umgebung von Deckendorf, und der ist tatsächlich gekommen, gleich mit einem ganzen Bus voller junger Leute. Und die sind nachmittags schon gekommen, und bevor es dann losging, diese Party, sind wir in der Küche zusammengesessen, haben noch gekocht und wollten gerade mit dem Essen anfangen. Dann sitzt sich dieser junge Mann, der Gerhard, setzt sich hin, verschränkt seine Arme und betet. Bloß leise für sich. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was das auf uns alle für einen Eindruck gemacht hat. Ich meine, das waren hartgesottene Jungs, die da dabei waren. Aber sich hinzusetzen und zu beten, das hätte sich keiner getraut. Nie. Er hätte es auch keiner getan, davon ganz abgesehen. Aber allein schon das zu tun, das hat uns sehr überrascht. Die meisten waren beeindruckt. Ich ganz besonders. Bei wenigen hat es einen bleibenden Eindruck hinterlassen, bei mir schon. Weil ich war ja schon auf der Suche, wie ich gesagt habe. Ich habe mich ja schon gefragt, warum, weshalb, woher, wohin. Und was ist mit dem Toten zum Beispiel? Ja, gibt es einen Gott und so weiter? All diese Fragen nach diesem Unfall waren die ja plötzlich da. Und er war derjenige, der erste Mensch, obwohl ich in einem, man möchte sagen, tiefgläubigen Umfeld aufgewachsen bin, war er der erste Mensch in meinem ganzen Leben, der gesagt hat, ohne Wenn und Aber gesagt hat, natürlich gibt es einen Gott, einen liebenden Gott. Und der war damals selber noch nicht in der Gemeinde. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht auf unser Fest gekommen. Aber der war noch nicht in der Gemeinde, aber er hatte schon Kontakt zur Adventgemeinde in Deckendorf. Schneider Gerhard, ihr kennt ihn. Zur Gemeinde in Deckendorf, und er hat dann auch Taufunterricht bekommen. Er hat uns dann auch alle eingeladen zu seiner Taufe. Und so ist es gekommen, dass ich zusammen mit einer ganzen Reihe von Freunden in einem gar nicht passenden Outfit tatsächlich das erste Mal meinen Fuß über die Schwelle einer Adventgemeinde gesetzt habe. Und so waren wir dann erst in der Gemeinde und dann unten an der Donau in Deckendorf, wo er getauft wurde, zusammen mit einer Glaubensschwester. Und so habe ich die Gemeinde kennengelernt. Ich habe mich mit einer alten Dame unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie alt die war. Uralt im Vergleich zu mir damals. Und das war etwas, das hat ja gar nicht gepasst, weil wir sind ja schließlich auch früher, wir reden doch nicht mit den Alten. Und wir haben uns so gut unterhalten, wir haben uns so wohl gefühlt. Das hat dazu geführt, dass ich, obwohl das, weiß nicht, 70, 80 Kilometer waren, immer wieder mal nach Deckendorf in die Gemeinde gefahren bin. Der Gerhard, der hat mir dann auch eine Bibel geschenkt, der hat mir eine Lektion geschenkt. Wir haben gemeinsam auch zum Teil darin gelesen, wenn er uns besucht hat und so. So durfte ich die Gemeinde kennenlernen und habe letztendlich auch Gott gefunden. Aber wisst ihr, wenn man so lange so falsche, in der falschen Richtung unterwegs ist, ich denke mir das immer, das ist wie bei der Autofahrt. Ja. Wenn ich irgendwo hinfahren will und bin schon 300 Kilometer gefahren und dann stelle ich fest, ups, das war die falsche Richtung, dann ist man natürlich nicht deshalb, weil man es erkennt, sofort am Ziel, sondern es dauert natürlich eine Zeit lang. Man ist weit von dem Ort weg, wo man eigentlich hingehört. All diese Sünden, diese schlechten Gewohnheiten, schlechte Gedanken und so weiter, die kleben an einem wie mit Atomkleber festgepoppt. All diese Dinge, von denen unsere Kinder, unsere Jugendlichen froh sein können, dass sie für sie gar keine Themen sind, das war gar nicht so leicht, das alles zu überwinden. Die haben mir oft gedacht, all diese gewaltige Last von Sünde und Schuld, das alles hätte Gott sich ersparen können, wenn er mich einfach hätte fallen lassen, was er aber, wie wir gesehen haben, nicht gemacht haben. Dabei ist das größte Wunder von allen nicht meine Bekehrung, wahrlich nicht, sondern grundsätzlich, wenn ein Sünder sich bekehrt und wirklich seine Situation erkennt und die Hand Gottes ergreift, nicht weil Gott ihn dazu zwingt mit seiner Allmacht, sondern weil er liebevoll an unseren Herzen wirkt, an Herzen jedes noch so sündigen Menschen, liebevoll wirkt, Gelegenheiten schenkt, Gott kennenzulernen und damit uns bewegt, seine Hand zu ergreifen. Das, finde ich, ist das größte Wunder von allen. Ellen White schreibt, das größte Wunder ist, dass wir Gott ähnlich werden. Und ich glaube, das ist der erste Schritt dazu. Und auch das ist ein unvorstellbares Wunder, weil eben nicht erzwungen, sondern sofern ich war von Gott, habe ich diese Entscheidung doch freiwillig getroffen. Wir haben also einen wunderbaren Gott, einen liebevollen Gott, einen Gott, der uns nicht mit der Münze zurückzahlt, mit dem wir ihn vorher behandelt haben. Und er ist allmächtig, er ist wirklich allmächtig, deshalb habe ich die Bilder auch vorher gezeigt. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist, aber für dieses größte von allen Wundern, für dieses größte Wunder, da braucht er uns, da braucht er dich und da braucht er mich. Weil wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, die hinausgehen. Wir sind seine Stimme, die zu den Menschen sprechen. Wir sind es, die Menschen einladen müssen. Wir sind es, die Menschen lieben müssen. Wir sind es, die den Menschen den Weg zu Gott zeigen müssen. So wie er mir vor vielen Jahren gezeigt wurde. Es liegt also an uns, dass wir Gottes Zeugen sind. Dass wir seine Liebe bezeugen, damit noch viele solcher größten Wunder von allen geschehen können. Für unsere Kinder und unsere Jugendlichen, leider haben wir jetzt nicht sehr viele unter uns, aber dennoch möchte ich sagen, und ich denke, das ist eine Botschaft, die wir grundsätzlich an unsere Jugend weitergeben sollen. Seid froh, oder sei froh, so möchte ich dir sagen, sei froh, dass du in so einem Umfeld aufwachsen kannst. In so einem Umfeld, das behütet ist und vor allem in einem Umfeld, wo du Gott kennenlernen kannst, richtig kennenlernen kannst, wie er wirklich ist. Ich hatte ein völlig falsches Bild. Und was ich alles als erstrebenswert erachtet hatte und als Dinge, wo ich mir gedacht habe, das sei die ultimative Freiheit, da hat sich im Nachhinein immer herausgestellt, das war alles Lug und Trug. Statt Freiheit gab es eine Abhängigkeit. Zum Beispiel hat es mich Jahre gekostet, oder es hat Jahre gedauert, bis ich endlich mit dem Rauchen aufhören konnte. Und dabei habe ich schon seit Jahren unter chronischer Bronchitis gelitten. Also das heißt, ich hatte ja die körperlichen Probleme und dennoch war das nicht so leicht. Also es ist gut, wenn man sich das alles ersparen kann. Auch wenn für dich und für unsere Kinder und unsere Jugendlichen Alkohol und Drogen wahrscheinlich kein so großes Problem sind. Wobei, wenn man sich darauf erstmal einlässt, die können einem ganz schnell zum Fallstrick werden. Deshalb ist es am besten, man lässt gleich die Finger davon. Ich glaube, für euch, für die Jugend heute und für unsere Jugendlichen ist eher ein Problem wahrscheinlich die modernen Medien. Auch die sind nicht weniger gefährlich. Auch sie können die Menschen schnell in Abhängigkeiten führen, was heute übrigens völlig unbestritten ist, dass das ganz stark auch suchtbildend ist. Und wenn vielleicht manche von den Jugendlichen dann meinen, dass der Alte da vorne ja nicht weiß, wovon er spricht. Der Samuel hat letztens erst gemeint, dass ich noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen bin. Dann musste ich ihm sagen, ich bin sehr wohl dort angekommen. Ich mache bloß viele Dinge nicht, weil ich die Technik dahinter kenne. Ich bin nämlich seit über 20 Jahren IT-Professional, wie man so schön sagt. Und ich kenne die Sachen sehr wohl. Es ist nicht, dass ich zu dumm dafür wäre. Aber ich weiß, es ist mir zu gefährlich. Wenn ich weiß, was damit alles möglich ist. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Nun, wie auch immer, auf alle Fälle ist auch das etwas, wo man wirklich vorsichtig sein muss, damit es unseren Kindern, unseren Jugendlichen, damit es dir nicht so ergeht, wie es mir ergangen ist. Ich habe bis heute und die letzten Jahre vermehrt mit den Folgen meiner jugendlichen Fehler zu kämpfen und darunter zu leiden. Und eines muss uns ganz klar sein, alle Dinge, sei es nun Alkohol und Drogen, wie es zu meiner Zeit war, oder ob es heute moderne Medien sind oder was es auch immer ist, alles, was Menschen in Abhängigkeiten führt, da steckt immer Satan dahinter, der alle Menschen zerstören möchte, der uns einfach vernichten möchte. Das ist alles und dafür setzt er alles ein. Und im Idealfall geht es den Menschen dann so wie mir, dass es sehr schmerzhaft ist. Wenn man dann hinterher feststellt, welche Schäden manche Dinge, manche Verhaltensweisen einem zugefügt haben. Im weniger idealen Fall ist so, dass man für immer verloren geht. Dass Satan wirklich sein Ziel mit den Menschen erreicht. Weil ich das alles so bitterlich erleben musste. Ich habe so viele Freunde, auch Angehörige, mein Vater, mein Bruder, die ihr Leben, ihr irdisches und ich glaube, ich muss sagen, auch ihr ewiges Leben so sinnlos und viel zu früh verloren haben. Deshalb bin ich ganz persönlich vielleicht manchmal auch ein bisschen übervorsichtig, was diese Dinge anbelangt. Aber ich glaube, das ist weniger gefährlich und hat auch weniger Nebenwirkung als die Idee, nach der ich früher gelegt habe, nach dem Motto, man muss alles mal ausprobieren. Was übrigens eh ein Unsinn ist, weil die meisten Dinge überlebt man ja gar nicht. Und wenn du das erste ausprobiert hast, das nicht überlebst, dann war es eh vorbei mit alles ausprobieren. Also insofern ist es besser, man lässt von vornherein die Finger davon. Jesus ist für mich gestorben. Und das erfüllt mich mit solcher Dankbarkeit. Und ich glaube, wenn man die Bilder jetzt gesehen hat, dann kann man das auch besser verstehen. Das erfüllt mich mit solcher Dankbarkeit, dass mir bis heute die Tränen kommen, wenn ich lese oder höre oder erlebe, dass Menschen den Bund mit Gott schließen, dass Menschen diese Liebe Gottes begreifen und seine Hand ergreifen, um sich von ihm retten zu lassen. Weil ich dann an mich denke und weil ich weiß, was es ihn gekostet hat. Und das ist ja leider nicht bloß bei mir so. Das ist ja bei jedem so. Gott hat einen unvorstellbaren Preis bezahlt, damit wir hier sein können heute und ganz besonders, dass ich heute hier sein kann. Und dennoch, obwohl es ihn so einen unvorstellbar hohen Preis kostet, jedes Mal kostet, wirkt Gott doch bis heute mit Freude. Und er freut sich auch, wenn wir mit Engagement dahin wirken, dass dieses größte Wunder von allen noch möglichst oft passieren kann. Amen. Wir wollen auch gemeinsam beten. Unser großer und gütiger Gott, mein lieber himmlischer Vater, danke Herr, dass du uns immer nachgehst, ganz egal, wo wir uns befinden in unserem Glaubensleben. Ja, Herr, ich habe dich so lange abgelehnt und habe nur über dich gespottet. Oh Herr, und dennoch bist du mir nachgegangen. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit. Aber Herr, jeder Mensch, so wie wir hier versammelt sind und all die jene vielen, die noch draußen sind, wir alle, Herr, brauchen deine Gnade und deine Barmherzigkeit jeden Tag. Danke, Herr, für deine Liebe und Güte. Ja, und ganz besonders danke möchte ich dir sagen, dass du Herzen bewegen kannst. Dass du unsere Herzen bewegt hast, sodass wir heute vor dir stehen können. Vor deinem Thron, oh Herr. Und danke, dass du uns in diesem Wissen und in dieser Liebe, die wir erleben durften, oh Herr, auch motivierst und uns fähig machst, oh Herr, auch auf unsere Mitmenschen zuzugehen. Sie anzunehmen in der Liebe, in der du uns angenommen hast, oh Herr, und ihnen den Weg zu dir zu zeigen, damit noch viele, oh Herr, dieses unvorstellbare Geschenk und dieses unvorstellbare Opfer, das du für uns gebracht hast, annehmen können und so das ewige Leben empfangen. Bitte steh uns bei, damit wir deine Zeugen sein können, gute Zeugen sein können, die den Menschen den Weg zu dir zeigen. Und hilf uns, dass wir dir Ehre bereiten durch unser Tun, durch unser Verhalten jeden Tag. Ja, Herr, das alles bitten, danken wir in Jesu Namen. Amen.